Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, ciao zusammen, da sind wir wieder. Und ja, heute geht es recht emotional zu und her.
Also,
es ist so, ja, ich finde schon, ich habe ein emotionales Thema ausgelesen. Und darum meine erste Frage, und schaut jetzt nicht so schockiert. Ja, wann seid ihr oder wegen was seid ihr das letzte Mal wirklich so total emotional gewesen? Könnt ihr das weder in unserem Publikum, unseren Zuhörerinnen
mitteilen? Da habe ich gerade etwas aus dem Kanonenrohr, weil es erst noch letzte Woche war. Genau, da ist eine langjährige Mitarbeiterin, die so, ja, eigentlich gesehen hat, wie wir hier wachsen und mitgeholfen hat bei dem Wachstum. Die zieht jetzt mit ihrem Mann ins Bündnerland. Er hat jetzt seinen Traumjob gefunden und die Verabschiedung war sehr emotional.
Ja.
Jetzt sind mir also Tränen gekommen.
Oh. Können wir ihr Gruß? Ist ja Zuhörerin.
Ja, hey Carina, alles Gute auf Chur.
Genau.
Auf Chur.
Von mir auch, wo ich dich nicht kenne, Carina. Und du, Priska?
Hey, weißt du, so kommt mir jetzt wirklich nichts in Sinn. Das ist ja schrecklich.
Ein emotionaler Eisblock.
Ja, nein, also ich glaube, es ist auch das Progesteron, ist auch
resilient.
So gut eingestellt. Kommt jetzt wirklich
früher?
Okay. Macht es nichts?
Nein, es macht überhaupt
nichts. Kann ich so später noch sagen, was mir später in Sinn kommt?
Vielleicht nach dem vielleicht nach unserem Podcast kommt dir etwas in Sinn.
Also ich bin ja mal gespannt. Du. Ja, in der heutigen Folge geht es darum, dass Verlust oder Freude und Leid sehr nah zusammenliegen
können. In einer Stunde, genau. Mhm. Und Tanja stellt euch den Fall von der Rita Perdita vor.
Mhm. Genau. Die Rita, 37-jährig, kommt in die Villa Margherita notfallmässig. Sie hat mir erzählt, dass sie vor 5 Wochen einen positiven Schwangerschaftstest hatte. Und heute plötzlich auf dem Toilettenpapier eine Blutspur entdeckt hat. Sie ist völlig schockiert. Und die Blutung sei aber nicht so stark, sondern eher so wie eine Schmierblutung. Und sie sagt im zweiten Satz, es ist ein absolutes Wunschkind. Also wir haben lange geübt für das. Und sie war so happy, als sie schwanger war oder als sie den Test in den Händen hatte. Und endlich hat es geklappt und jetzt das. Die erste Schwangerschaftskontrolle wäre in ein paar Tagen, hat sie die abgemacht gehabt. Und sie war eben noch als Flugbegleiterin im Ausland gewesen, darum ist es nicht früher gegangen.
Mhm.
Ja, so eine Situation mit einer Frau, die wegen Blutung in Frühschwangerschaft kommt, treffe ich mindestens eine Woche bei mir wirklich Sprechstunde an. Und es sieht wirklich manchmal dramatisch aus. Die Frau ist gerade schwanger geworden und plötzlich eben beim Abwischen auf der Toilette sieht sie eine Blutspur oder es rennt ihr einfach so das Bein runter. Und die kommen natürlich wirklich aufgelöst zu mir. Und ich sage immer als erstes, hey, es muss nicht gerade eine Fehlgeburt sein.
Das wird immer das Schlimmste denken.
Genau. Es kann sein, dass der Embryo in ihrer Fruchtblase, dass es dem super geht und das Blutung einfach durch ein kaputtgegangenes Gefäß, so im Rahmen von dieser Einnistung, da passiert ja viel in der Gebärmutter drin, es werden auch viele neue Gefäße gebildet und so weiter, die sind noch nicht so stabil, dass da so eins reisst. Und dann manchmal gibt es wirklich recht eine starke Blutung. Aber manchmal ist es auch besser, das Blut fließt über den Gebärmutterhals, über die Vagina ab, als dass es sich so hinter der Fruchtblase wie aufstockt.
Mhm. Du, was hat die Rita gestern am Abend gemacht?
Wieso, was denkst
du? Ich muss mich einfach erinnern, dass manchmal, also dass wenn der Geschlechtsverkehr in der Samenflüssigkeit hat ja auch eine Art wie Prostaglandin ähnliche Substanzen drin, dass das auch bei Blutungen könnte auslösen. Also Sex während der Schwangerschaft, frühe Schwangerschaft.
Ja, okay, aber meistens ist das wirklich ganz etwas nicht Gefährliches, muss man sagen, weil das sind meistens...
Also der Sex ist nicht gefährlich?
Ja, genau, weil, oder Blutung zum Beispiel nach dem Sex, weil dann meistens ist es aufgrund von einer äußeren Blutung am Gebärmutterhaus, also die ganz sensible Schleimhaut wächst so ein bisschen zum Teil über den Muttermund über und kommt gegen raus.
Und dann kommt der Penis
boxt sie weg.
Ja, sozusagen gibt es durch das die Blutung. Und das kann man feststellen, indem dass man mit dem Spekulum hineinschaut und dann sieht man genau, von wo. Ja. Also, ich habe es natürlich auch gefragt, was sie gemacht hat, aber sie hat nichts Spezielles gemacht. Sie ist jetzt gerade von dieser Flugreise.
Okay. Und, wie häufig ist das so eine Blutung, jetzt abgesehen vom Sex, also nicht das einbezogen in der frühen Schwangerschaft?
Ist eben recht häufig, also so ein Schockmoment betrifft eigentlich jede dritte schwangere Frau. Und was ich auch noch muss sagen, ist, dass es übrigens nicht von Stärke von Blutung abhängt, ob es nachher gut kommt oder nicht. Also es gibt da wirklich so übermenschstarke Blutungen. Und am Embryo in dieser Fruchtblase geht es tiptop. Und was man so plus minus kann sagen, ist, dass die Hälfte der Frauen so eine Blutung haben, frühe Schwangerschaft, Abort haben oder andere Hälfte, die haben intakte Schwangerschaft weiterhin.
Also es ist nicht nur, es muss nicht heissen, wenn also es spielt nicht eine Rolle, ob es blutet, das kann ein Hinweis sein. Und auch die Menge des Blutes ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, ob es ein Baby ist. Oder es ist ja noch nicht ein Baby. Ab wann ist es eigentlich ein Baby?
Doch, du kannst schon ein Baby sagen. Es ist einfach es ist ein Embryo oder bis so zur 12. Schwangerschaftswoche und dann wird es dann ein Fötus.
Ja.
Das ist so. Das die Embryonalperiode geht eigentlich so bis zur 12. Schwangerschaftswoche.
Und das ist eben alles angelegt.
Genau, also eigentlich siehst du schon bei einem 5 mm Embryo, siehst du schon den Herzschlag, kannst schon sehen. Also eine Herzanlage ist schon da, Organe sind da. Also es ist eigentlich ein Baby.
Ja. Aber eben, das ist einfach fast eine philosophische Frage. Ab wann ist es ein Mensch etc.? Das
aber was fragst du jetzt die Rita? Also sie ist schon aufgelöst jetzt zu dir gekommen. Was fragt man da noch weiter?
Also ja, ich schaue natürlich schon auch darauf, wie alt die Patientin ist. Warum kommen wir noch später darauf zurück, warum das Alter ja da wichtig ist oder eine wichtige Rolle spielt. Aber wichtig bei der Blutung ist sicher auch, Medikamentenanamnese. Also nimmt zum Beispiel die Frau eine Art Blutverdünner ein. Das kann auch so, schon nur so ein Aspirin sein, wo man manchmal fast so vor, dass viele Frauen das nehmen, auch nur, weil sie das Gefühl haben, jetzt bin ich schwanger, ich will noch etwas Gutes tun, dass die Schwangerschaft, dass es alles gut kommt. Und dann so ein bisschen ohne zu überlegen, was eigentlich in diesem Aspirin drin ist, eben, dass das zum Beispiel auch wirklich das Blut
dünner macht
und man dann auch stärker kann blüten zum Beispiel. Also das ist so, dass man auffällt, dass Aspirin eigentlich relativ schnell genommen wird, ohne harten Fakt.
Weil sie einfach sicher sein, dass sie alles richtig machen, oder?
Ja, zum Teil auch von Ärzten verschrieben natürlich auch. Obwohl es eben eigentlich braucht, das ist nicht unbedingt. Ja.
Nicht bekannt gewesen.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Ich weiss, dass es verordnet in einer speziellen Dosierung für Vorbeugung von der Schwangerschaftsvergiftung
genau, eingesetzt das ist zum Beispiel ein Grund. Oder
aber dass man das einfach so nimmt, also grundsätzlich...
Ja.
Habe ich immer das jetzt so bei meinen Frauen in der Apo wahrgenommen, wenn man schwanger ist, ja nichts einnehmen und alles fragen, ob man es einnehmen darf.
Also es gibt ganz klare Gründe. Und, aber eben, man muss es immer nachfragen, hat der Aspirin genommen, weil es eben relativ viel nehmen.
Ja.
Genau, und dann müssen wir natürlich auch noch fragen, gibt es irgendwelche Voroperationen oder bestimmte Krankheiten, die bekannt sind? Oder wie ist die Schwangerschaft überhaupt entstanden? Eben, ist es eine spontane Schwangerschaft oder mittels künstlicher Befruchtung zum Beispiel? Und auf das kommen wir auch noch, warum das wichtig ist.
Und noch einmal, wegen dem Blutverdünner. Wenn das Blut verdünnt ist, ist durch die Blutung auch die kleinsten Kapillaren wie besser.
Mhm.
Und wegen dem kann es dann auch vermehrt blüten. Das ist der Grund, warum du das fragst.
Genau. Ja, eben eine Blutung, die vielleicht von selber wird aufhören, weil das Blut schneller grinnt. Ist natürlich, die merkt man vielleicht gar nicht, die wird dann wieder resorbiert und es kommt nicht über die Vagina, fließt zum Beispiel nicht ab.
Ja.
Aber halt mit dem Blutverdünner ist natürlich, ist die Grinnung gestört.
Okay.
Genau. Genau, was mache ich bei Rita noch für Untersuchungen?
Ja, die ist sicher total gestresst vor dir und fragt sich, wie das weitergeht.
Genau. Und so auch noch eine erste Frage ist natürlich, wenn ist die letzte Mens gewesen. Und da wollen wir vor allem immer den ersten Tag vor der letzten Mens wissen, weil dann kann ich ein bisschen abschätzen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet und somit auch ein bisschen wissen, was möchte ich zum Beispiel im Ultraschall sehen.
Es gibt ja die Nägeli-Regel, wo man den Geburtstermin bestimmen kann. Das ist, glaube ich, der erste Tag von der letzten Mens plus 9 Monate plus 7 Tage und das gibt dann den Geburtstermin.
Genau. Genau. Und wichtig ist da halt auch, dass das eigentlich, die Regel ist super, aber die gilt auch nur, wenn wirklich der Zyklus ganz stabil ist.
Also 28 Tage der Idealzyklus. Genau. Ja.
Also und der Eisprung, dann nimmt man ja an, dass der Eisprung am 14. Ja. Tag wäre. Und wenn jetzt aber die Frau den Eisprung am 21. Tag hatte, dann wäre die Nägel-Regel schon um 7 Tage. Ja. Und gerade am Anfang spielt sie ja fast jeden Tag, kann man sagen, eine Rolle für die grosse Einschätzung, oder?
Vom Embryo, genau. Ja. Das ist so. Und bei Rita war es auch so, gewesen, die hat unregelmäßige Zyklen beschrieben, so zwischen 26 bis 35 Tagen. Und ihre letzte Periode war vor 5 Wochen gewesen, und sie hat mir genau können sagen, wann, eben, weil sie hat ihre Zyklen aufgeschrieben, wie es viele Frauen machen, wenn sie wirklich schauen wollen, wann die fruchtbaren Tage sind. Mhm. Also ich habe ausgerechnet, sie ist eben in 8. Schwangerschaftswoche, genau in 7. Schwangerschaftswoche.
Also fast in der 8.
Ja, nein, sie ist die 8. oder sie 7 Wochen
ist die 8.
und 4
ja,
Tage. Ja, so.
Du hast ja noch etwas entdeckt. Ja. Also, du hast gesagt, sie hat vor 5 Wochen einen Schwangerschaftstest gemacht.
Mhm.
Jetzt komme ich irgendwie nicht mehr raus.
Warum?
Weil sie vor 5 Wochen die letzte Blutung hatte.
Nein, vor 5 Wochen hat sie den Schwangerschaftstest gehabt, wo die Blutung nicht eintreten.
Ah, wo die nicht ist gekommen.
Ja, du machst natürlich nicht bei Blutung, bei deiner Mensa Schwangerschaft.
Ja, da musst du schon recht begeistert sein. Dann geht alles wieder auf.
Geht's auf bei dir?
Also. Geht wieder auf.
Gut. Genau, und dann eine andere wichtige Untersuchung ist natürlich der Ultraschall. Und man kann auch so die Schwangerschaftshormone, also den sogenannten HCG-Wert, im Blut bestimmen. Und eben diese zwei Sachen zusammen geben mir dann einen Hinweis, ob es eine intakte Schwangerschaft ist oder eventuell eben gestörte. Und es gibt so ein paar wichtige Pfeiler, die kann ich hier schnell erwähnen. Der HCG-Wert, also das Schwangerschaftshormon, sollte sich in der ersten Woche alle 2 Tage verdoppeln. Dann bei einem HCG-Wert von 1500, da sollte man wirklich in der Gebärmutter innen schon das Fruchtblasen sehen.
Mhm.
Wenn die Fruchtblase grösser ist als so 1 cm, sollte man eigentlich auch erste embryonale Strukturen sehen. Zum Beispiel der Dottersack, das ist so ein Ballönchen neben dem Embryo. Ich weiß nicht, ob ihr das bei eurer Schwangerschaft auch gesehen habt. Es ist wirklich wie ein Ballönchen. Und das ist so, dass der Dottersack übernimmt die Ausbildung, also so die Stoffwechselfunktionen und die Bildung von Blutzellen und so weiter, bis wirklich die Leber vom Embryo das macht oder die Plazenta sich bildet.
Mhm.
Genau, und dann bei der Fruchtblase ab 2 cm oder bei einem Embryo, das über 5 mm ist, sollte man einen Herzschlag sehen. Insbesondere bei einem HCG-Wert, der über 50'000 ist.
Das sieht man auch in dem Ultraschall.
Das sieht man aus dem Ultraschall und eben der Wert kann man bestimmen.
Also du tust einerseits die Rita befragen, du tust Werte bestimmen und du tust hineinschauen
genau.
In den Ultraschall.
Genau, ich mache einen vaginalen Ultraschall, hineinschauen. Ja, man kann es von oben sieht man es eben noch nicht so gut, das vom vor Bauchdeckel, weil es wirklich eben zum Teil Millimeter sind, die Embryos. Und dann macht man einfach einen vaginalen Schall. Und das habe ich auch gemacht und ich habe gesehen, dass es wirklich so eine Fruchthöhle gibt, die auch schon am richtigen Ort platziert. Also somit konnte ich ausschließen, dass es wirklich irgendeine Eileiterschwangerschaft wäre, also extrauterine Schwangerschaft ist. Und ich habe auch in dieser Fruchtblase einen kleinen Embryo gesehen, 7 mm. Ich habe zwar erwartet, dass er über 1 cm ist, in der 8. Woche. Also war er etwas zu klein gewesen und leider habe ich auch keinen Herzschlag gesehen. Weiter habe ich geschaut, ob es irgendwelche Blutungen gibt, eben in der Gebärmutterhöhle innen. Also ein Hämatom, sagt man dem, so eine Blutansammlung in der Gebärmutter, das habe ich nicht entdeckt. Und der HCG-Wert habe ich auch bestimmt, der war 43'000.
Also zusammenfassend, sie hatte eine Schmierblutung gehabt, oder? Sie, im Ultraschall hat man die Fruchthöhle gesehen, in der Gebärmutter. Den Embryo hat man gesehen, etwas kleiner, als man es hätte können denken können. Und dann hast du können sagen, ob jetzt der Embryo lebt oder nicht, oder gibt es da Diagnosen?
Also ich konnte jetzt noch keine definitive Diagnose stellen, so. Ich habe Rita gesagt, sie soll einfach noch mal in einer Woche sicher vorbeikommen. Dann würden wir noch mal Ultraschall machen, weil eben, es ist so unklar. Sie hat unregelmäßige Zyklen. Wir wissen nicht genau, wenn der Eisprung, also wenn die Befruchtung stattgefunden hat. Es könnte ja sein, dass es später war. Der Embryo ist dementsprechend auch kleiner. Und,
aber der Herzschlag ist, wenn man den nicht sieht, ist der nicht eindeutig, wenn es keiner hat.
Genau, aber der ist ja auch noch, es könnte ja sein, dass er jetzt noch im Moment
nicht klein ist
und in 24 Stunden hat sie dann einen. Also es ist wirklich gescheiter, man macht nochmal Kontrolle, weil es so unklar ist in dieser Phase und eben mit dem wirklich krassen Kinderwunsch natürlich sowieso. Also der tut man
gescheiter nochmal absichern. Ich kann sagen, es ist jetzt,
genau.
Sagt man denn da, es hat keinen Herzschlag? Oder
ja, sie sagen, ich sage es schon, weil das ist natürlich auch etwas, wo die Frauen wie
Wenn wissen.
Aber eben, wie gesagt, manchmal bei diesen ganz kleinen Millimeter-Embryos, manchmal kann ich sagen, es ist eben, im Moment sehe ich es noch nicht, aber es kann sein, dass es morgen schon ist. Also das kann sich ja,
wirklich stundenmässig ja. wieder. Mhm. Also wirklich Freude und Leid ist wirklich innerhalb von ein paar Stunden.
Aber klar, eben nach einer Woche, bis man natürlich sicher sieht, der Embryo hat sich entwickelt, der ist deutlich grösser. Und eben spätestens in 9, dann ist sie schon in der 9. Woche, müsste man sicher einen Herzschlag sehen. Oder? Und, ja.
Das ist sicher jetzt eine harte Woche, die auf die Rita zukommt. Meistens hat man ja noch niemandem gesagt, dass man einen positiven Schwangerschaftstest hatte in dieser Zeit. Und nachher freut also sie scheint sich jetzt wirklich wahnsinnig zu freuen auf das Kind. Und jetzt hat es keinen Herzschlag. Jetzt hat sie noch einmal, ja, es ist sicher eine belastende Woche.
Ja, ich glaube schon sehr. Also, es ist so eine, man ist so ein Schwebe. Und wir wissen auch gar nicht, eben, wie kommt es, 50-50 quasi ein bisschen so. Und
viel kann sie auch nicht machen.
Nein, man kann wirklich, ist, ja, also klar, man kann sagen, jetzt mal ein bisschen körperlich schonen. Ja. Man kann auch etwas nehmen, wenn man zum Teil auch so ein bisschen Krämpfe hat, kann man auch etwas, das kennen die sicher, so ein bisschen zum Beruhigen, Bryophyllum ist ein pflanzliches Mittel, so wie eine Art Wehenhemmer, wo sonst Geist auch ein bisschen, der Geist auch ein bisschen beruhigt. Aber das sind alles halt Sachen, also wenn es wirklich zum so eine Fehlgeburt kommt, kann man die nicht aufhalten mit so etwas.
Also, das ist mehr für die Frau dann.
Ja, dass sie etwas vielleicht wie sagt, ich würde gerne das Maximum noch rausholen.
Und ist sie nach einer Woche wiedergekommen?
Ja, nein, sie, ist eben, sie hat sich schon nach 3 Tagen gemeldet mit verstärkten Blutungen. Und im Ultraschall haben wir dann auch wirklich die Fruchtblase nicht mehr gesehen. Sie war natürlich sehr fest traurig gewesen, und so mein einziger Trost, was ich in diesem Moment der Frauen geben kann, ist eigentlich, die Natur hat die Entscheidung eigentlich abgenommen, was wir weiter machen sollen. Der Embryo hat sich nicht weiterentwickelt. Dementsprechend ist er nicht lebensfähig und der Körper hat es eigentlich richtig gemacht, hat die Blutung dann eingeleitet. Und die Frau hat nicht, muss dann nicht irgendwelche schwerwiegenden Entscheidungen treffen oder Medikamente nehmen oder so. Und das habe ich mir zum Beispiel auch immer eingeredet, als ich schwanger war. Also wenn es wirklich so in dieser Frühschwangerschaft zu einer Fehlgeburt kam, dann hat es ganz sicher einen Grund, nämlich irgendeine Fehlentwicklung, die nicht mit dem Leben des Babys vereinbar ist. Und ich glaube, so hätte ich es wirklich auch akzeptieren
können. Übrigens, das Wort Fehlgeburt, ich mir immer so, also das stört mich irgendwie, so ein komisches Wort. Das ist weder eine Geburt, noch ist es, ja, vielleicht... Könnte man sagen, ein genetischer Fehler vielleicht noch so, aber vielleicht, ja, man weiss ja den Grund eigentlich nicht. Oder erst recht hat ja die Frau eigentlich keinen Fehler gemacht. Also das ist wie...
Und das fragen wirklich viele, was habe ich falsch gemacht? Hey, was,
ja.
Oder, und schauen auch den Mann so an, schuldbewusst. Also es ist wirklich, ja, als wären sie wirklich die Schuldigen. Die hat die Schwangerschaft verloren.
Du hast darum auch Perdita, oder? Perdita hat ja der Shakespeare in seinem... in einem Drama für die Verlorene hat er den Namen gegeben.
Dann wäre Rita selber ein bisschen verloren und jetzt das Mal hat sie das Baby verloren, wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Da gibt es ja noch Abort, das finde ich auch nicht so ein schönes Wort, aber das kommt vom Lateinischen aborire, verschwinden.
Ja, ich habe immer so ein
bisschen... Das gibt nicht so ein gutes Wort.
Ich weiß nicht, ob ihr eine gute Idee hättet für so eine Situation. Weil ich bin auch immer ein bisschen, also ich sage natürlich auch einfach ein Wort oder Fehlgeburt, etwas anderes habe ich bis jetzt auch noch nicht der Frau gesagt. Aber vielleicht, wenn dir etwas...
Vielleicht kommt mir noch etwas zu Sinn.
Okay. Und, also ich denke, es ist ja auch in allen anderen Sprachen, also im Französischen sagt man «fausse couche», also falsche Geburt eigentlich. Also ich glaube, es, oder viel gibt es eben der Abort auf Englisch, Abortion. Ja. Ja. Bleibt auch nicht so übrig.
Also... Wir reden ja jetzt von einer Fehlgeburt oder von einem Abort vor der 12. Schwangerschaftswoche. Und gibt's dort, ist das einfach immer eine Fehlgeburt oder gibt es dort verschiedene Begriffe oder wie sagt man, Einteilungen für die Art vom Abort?
Also ja, es gibt verschiedene Fehlgeburtsformen vor der 12. Schwangerschaftswoche. Also das, was die Rita jetzt hatte, das ist... Abortus completus gsi, also man hat nicht mehr gesehen im Ultraschall, die Gebärmutter war leer gsi wieder. Und dann gibt es den Abortus incompletus, wo man zwar wirklich eine Blutung hat, aber nicht die komplette Schwangerschaft abblutet ist. Also es hat irgendwie noch so Reste, zum Beispiel meistens von der Plazenta in der Gebärmutter, das sieht man dann im Ultraschall. Und dann gibt es den Abortus incipiens. Das ist also wirklich, da sieht man noch das Schwangerschaftsprodukt in Gebärmutter, aber Blutung ist schon da und man sieht vielleicht auch schon, dass sich das, die Fruchtblase wie, weiter unbefindet als üblich. Also das ist im Begriff zu abortieren ist. Dann gibt es etwas, was eben häufig ist. Auch die dritte Frau hat Abortus imminens, also alle Arten von Blutung in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft, sagt man Abortus imminens. Das heisst aber eben nicht immer, dass es wirklich nicht gut kommt. Und am absolut häufigsten ist Missed Abortion.
Das ist Englisch.
Das ist Englisch, ja. Es kommt vom Wort Miss, verpassen. Das heisst, es ist so eine unbemerkte Fehlgeburt. Und das bedeutet, dass der Körper noch nicht gemerkt hat, dass etwas nicht gut ist, aber der Embryo eigentlich nicht mehr gewachsen ist, wie abgestorben ist. Und, aber sonst alle Strukturen noch vorhanden sind. Also die Fruchtblase ist auch noch da. Und, ja,
wie lange geht das dann, bis man das merkt?
Ja, aber manchmal merkt man es gar nicht. Das merkt man erst bei der Zufallskontrolle, ja. Genau, bei der Schwangerschaftskontrolle. Ja. Das heisst, sie müssen eben wirklich nicht blüten. Oder vielleicht nur ganz minim eben auch. Und das ist natürlich noch, ja, auch noch ein Schockmoment. Man hat das Gefühl, das ist alles in Ordnung.
Mhm. Ja, weil es noch weiter wächst. Ja, immer, ja.
Ja, und man hat auch noch die Schwangerschaftssymptome. Vielleicht ist es dann noch extrem schlecht. Man blüht nicht. Und dann plötzlich heisst es, ja gut,
es hat sich Embryo, nicht weiterentwickelt. Ja, du, ja, noch eine Frage. Jetzt hast du die verschiedenen Formen.
Ich habe noch eine.
Ah, hast du noch? Aber bist du noch nicht
gefährlich? Die müssen schon noch schnell sagen, das ist der Abortus febrilis. Und das bedeutet, dass sich das eben Schwangerschaftsprodukt infiziert hat. Also es gibt eine Infektion in der Gebärmutterhöhle. Und wir wissen ja, bei der Schwangerschaft ist die Gebärmutter mega durchblutet. Mhm. Es werden auch viele neue Gefäße gebildet. Und das Immunsystem von der Frau ist auch natürlich ein bisschen runtergefahren in der Schwangerschaft. Und somit ist die Gefahr, wenn sie da wirklich eine Infektion hat, ihre Gebärmutter, dass es eben zu einer Blutvergiftung kommt. Was lebensgefährlich kann sein für die Frau. Und wenn man jetzt wirklich Diagnose mit einer gestörten Schwangerschaft hat, und man zum Beispiel noch abwarten will und nicht irgendwie irgendwelche Medikamente nehmen, oder Ops machen, dann müssen wir die Frauen sicher engmaschig betreuen. Das ist aber zum Glück sehr selten.
Febrilis hat nichts mit Fieber zu tun.
Durch
Blutvergiftung fühlen, ja, ja. Ist der Allgemeinzustand also, nicht so super.
Ja, klar. Also die haben schon Symptome.
Mhm. Aber jetzt, mich würde jetzt interessieren, wenn du jetzt stärkere Blutungen hast, was siehst du denn da? Ist das einfach wie bei einem Mens? Oder hat da Schleimklümpel drin? Oder sieht man da schon ein Händchen? Nein, ich habe keine Ahnung. Ja. Was hat jetzt die Rita zum Beispiel, was hat jetzt die können sehen?
Also, es kommt natürlich sehr auf das Schwangerschaftsalter drauf an. Je grösser der Embryo ist, also in welcher Woche, dass er wirklich aufgehört hat zu wachsen zum Beispiel. Also, je grösser, desto mehr könnte man auch den Embryo wirklich auch sehen. Dann kommt es darauf an, wie lange ist er schon nicht mehr lebendig. Oder? Das heisst, der Prozess, wo er dann abgebaut wird, und so, macht natürlich auch nicht mehr erkennbar.
Okay.
Je länger das in der Gebärmutterhöhle so ist, desto mehr erkennt man auch nicht mehr embryonale Strukturen. Da sieht man wirklich einfach so wie extrem dickes Blut.
Ja.
Aber bei Frauen sagen wir viel, interessiert mich, und sie sammeln das dann auch wie auf. Und dann kann man zum Teil schon
etwas noch gesehen. Was ist denn der Begriff Windei? Was ist das?
Windei, das ist etwas ähnlich wie die Missed Abortion eigentlich. Das heisst, die Fruchthöhle ist da, man sieht aber kein Embryo. Und das bedeutet meistens, dass er wirklich schon in frühester Schwangerschaft, dass der abgestorben ist oder beziehungsweise gar nicht vorhanden ist, der Embryo.
Wieso heisst das so?
Weil es wie ein leeres Ei ist.
Genau.
Wind gefüllt.
Genau, aber es ist natürlich nicht... Ja, es ist natürlich nicht leer, also das Ei selber.
Ja. Aber es sieht so leer aus, die Hülle. Du siehst nur die Hülle.
Genau.
Und jetzt hast du die ganzen verschiedenen Abortarten uns beschrieben. Sind denn die häufig? In der frühen Schwangerschaft?
In der frühen Schwangerschaft,
also vor
genau.
Vor der 12. Woche.
Genau, das ist wirklich so der Cut-off, sagen wir mal. Dass, bis zur 12. Schwangerschaftswoche erleidet jede 5. bis 7. Frau so eine Fehlgeburt. Und das ist natürlich altersabhängig. Man weiss, je älter die Frau ist, desto häufiger passiert es. Man kann so knapp sagen, unter 30 passiert es ja fast so zu 10%. Wenn man dann über 35 ist, ist es bereits 25%, also ein Viertel. Und bei über 40-Jährigen steigt es dann schon auf 40% an und dann geht es nur noch gegenauf. Also irgendwann ist es dann über die Hälfte, die es dann verliert, ab 45.
Aber es gibt ja noch die, wenn es wirklich sehr, sehr früh ist, sagen wir mal, in der zweiten oder dritten Woche könnte man das ja noch fast verwechseln mit einer verspäteten Mens. Mhm. Da merkt man, das habe ich immer noch im Hinterkopf, viele von den ganz, ganz frühen Frühgeburten sind eigentlich gar nicht bemerkt.
Ja, also ich glaube, die Zahl ist viel höher noch. Ja. Also es ist ja schon hoch, also schon viel, jede 50 bis 70.
Sind einfach die registrierten.
Glaube, das sind die, aber ich glaube, es ist wirklich noch häufiger, eben die extrem frühen.
Ja. Was einfach aus irgendeinem Grund sich nicht einnistet oder einfach unbemerkt bleibt oder dann mit der Mens verwechselt wird, mit der regulären, oder?
Genau.
Ja.
Und, es ist gleich, also oder man hat so die Regeln als Frau, dass man bevor man nicht die 3-Monats-Kontrolle hat, dass man noch nicht über die Schwangerschaft redet, eben weil es die Wahrscheinlichkeit gibt. Ich erinnere mich noch an mein Grossi, das hat wieder zugehört, dass es nicht nennenswert gewesen, wenn man eben so einen Fall, so einen Abort hatte. Wie ist das?
Also die hat ja auch immer darüber geredet, das ist jetzt wie gekommen.
Nein, das hat man gar nicht.
Weißt du, es hat auch keinen Ultraschall gegeben, oder? Die haben einfach irgendwann eine Blutung bekommen.
Ja, und dann haben sie gewusst,
das ist vielleicht jetzt etwas gewesen, oder nicht? Ja.
Und die haben natürlich schon viel Abortus febriles gehabt, ist ja die mütterliche Sterblichkeit so hoch gewesen. Eben, weil sich das dann infiziert hat, weil das so lange schon in der Gebärmutter drin war, man hat gar nicht gewusst, es ist nicht gut, oder? Und dann hat sich das infiziert,
Aber es ist schon grundsätzlich, glaube sicher auch kulturell sehr unterschiedlich. Wir reden eben erst so ab der 12. Woche drüber und vorher
hat man ein bisschen Hemmungen.
Oder? Man will sich ja nicht zu fest freuen, man will den Leuten auch nicht wieder sagen, jetzt habe ich es wieder verloren. Mhm. Und das ist ja auch, beim Arbeitgeber sagt man es ja vorher nicht.
Eigentlich nicht, aber ich muss jetzt sagen, als Arbeitgeber von fast nur Frauen, ich schätze es immer mega, wenn sie mir es gerade sagen. Ich habe eine Schweigepflicht, erzähle das nicht weiter, aber dann verstehe ich auch, dass sie ein bisschen anders Pause machen müssen. Und es ist dann eben genau in dieser Zeit auch zu übel. Und da kann ich eigentlich sie auch unterstützen. Mhm. Und ja, es kann schon einen schönen Moment gehabt, als ich noch vor einem Mann gewusst habe, dass eine Mitarbeiterin schwanger ist, weil sie ganz sicher wollte sein beim zweiten Test, dass es wirklich positiv ist. Und ich finde, für mich hat das etwas ganz Schönes.
Ja, viele
dass
Fragen
ich so von Anfang an dabei sein
darf. Das ist so. Weil viele fragen mich, darf ich es jetzt nicht sagen? Ja, dürfen. Das, auf jeden Fall darf man es sagen, oder? Und manchmal ist ja Teil Menschen, haben auch, wenn sie es verlieren, auch, viel Unterstützung, oder? Das hilft natürlich vielleicht auch, oder auch, dass der Arbeitgeber weiss, warum es mir jetzt nicht so gut drauf ist.
Ja, das ist
also man muss überhaupt nicht bis in die 12. Schwangerschaft warten, Schwangerschaftswoche warten. Aber es ist halt wegen diesen halt recht hohen Prozent, wo es nicht gut kommt.
Hat seine Berechtigung in dem Sinn, dass man dann nicht bei allen muss vorbei muss. Aber eben, wenn man es im Vertrauen jemandem kann sagen kann, ist das eigentlich noch.
Es gibt ja noch viele, die selber daheim einen Test machen und dann können sie noch einmal in die Apotheke noch einen zweiten machen und sagen, könnt ihr wirklich noch schauen, ob es wirklich wie sicher ist. Darum kann ich mir schon noch vorstellen, Janine, bei dir in der Apotheke, wenn man einen gerade dort macht oder auch sonst, dass man auch das Bedürfnis hat, mit jemandem wie darüber zu reden.
Ja, im Schwangerschaftstest, den wir anbieten, ist glaube 25 Units pro Liter.
HCG, wo du ausscheidest.
Ja, wo wir dort messen. Ja. Und das ist nicht ganz am Anfang von der Schwangerschaft messbar, aber so nach 2 Wochen ist es etwa dort, oder?
Ja, da muss man sagen, es gibt Zeit für die, die sagen, es ist schwach positiv, ist es positiv, es ist auf jeden Fall positiv. Es kann aber sein, wenn es natürlich nur schwach anzeigt und dann ist es wieder negativ. Ist es nicht gewesen, dass der Test falsch war, sondern dass es einfach wirklich auch bei dieser frühesten Schwangerschaft nicht
hat. Es bloß wird durchspült, darum sagen wir auch Morgenurin, dass es sich ein bisschen ansammeln kann,
das
kann konzentrieren. Jetzt haben wir aber nur von den Frauen gehört, dass die Abortrate mit dem Alter eigentlich auch zunimmt. Wie ist das mit den Männern? Haben die da oft Abortraten auch irgendeinen Einfluss vom Alter her?
Genau, also bei den Frauen ist es sicher klar, die Zelle wird älter, kann sich nicht mehr selber so gut reparieren. Die Chromosomenstörungen treten häufiger auf und beim Mann ist es untersucht worden. Und wir wissen jetzt heutzutage, dass je älter der Mann ist, desto mehr tragen auch seine Spermien genetische Fehler, die dazu führen, dass zum Beispiel eben bei der Verschmelzung von männlichen und weiblichen Erbgut, dass die wie weitergegeben werden und der Embryo so nicht lebensfähig ist. Und wir haben gesehen, dass zum Beispiel das Risiko von einem Abort durch eben so Spermien, die Fehlinformationen tragen. Unter 40 ist es unter 20%. Und wenn der Mann über 40 ist, steigt es dann eben auch schon auf über 30% an.
Und das hat aber die Spermien, die sich ja bewegen, wenn sie zum Ei schwimmen. Ja. Kann man dann nicht sagen, je älter er wird, umso lahmer sind die, dass sie gar nicht hochkommen?
Ja, vielleicht. Mal klar, also die Spermienqualität nimmt auch ab. Mhm. Oder? Aber denen siehst du halt nicht ganz an, welche haben jetzt nicht so... Also klar, die sich gar nicht bewegen, haben sicher nicht so gutes Erbgut. Also es ist natürlich schon... dort ist natürlich auch die Evolution sicher gut gewesen, oder beziehungsweise Natur, die Spermien, die es schaffen, Eizellen auch, sagen wir mal, wir sind nicht penetrieren, befruchten,
ja.
Haben natürlich tendenziell das die mit die besten Spermien. Mhm. Oder? Mhm. Aber was mich auch noch erstaunt hat, oder was auch noch gelesen habe, ist, dass wenn ein Partner zum Beispiel mehr als 5 Jahre älter ist als Frau, dann sinkt die Chance, innerhalb eines Jahres schwanger zu werden.
Ah,
also die brauchen statistisch gesehen länger die Paar, wenn der Altersunterschied grösser ist.
Hey, tut das überhaupt, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, tut das überhaupt noch manchmal klappt? Das ist wirklich ein Riesenwunder. Die
Eltern waren 12 Jahre auseinander gesehen, 5 Kind.
Ja, eben, nein, schon, aber es ist schon verrückt. Du machst mir so Zeichen, was meinst du?
Gibt's, also jetzt haben wir gerade Abort bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Ja. Wie sieht es nachher also mit denen nachher aus?
Genau, es gibt natürlich auch noch, aber viel, viel seltener. Also nur noch nach der 12. Schwangerschaftswoche verlieren nur noch maximal 4% ihre Schwangerschaft. Und dann sieht man auch sogenannte Spätabort. Das sind einfach alle Fehlgeburten nach der 12. Woche bis zur vollendeten 22. Schwangerschaftswoche. Oder wenn das Kind leichter ist als 500 Gramm. Genau. Ja, wir haben noch natürlich über die Ursachen von einer Fehlgeburt geredet mit der Rita. Und es ist so, die häufigste Ursache sind eben die genetischen Störungen. Also sogenannte entweder spontane Mismatches oder eben, wenn die Eizellen oder das Spermium schon genetische Fehler tragen. Mhm. Und da spielt eben das Alter von Frau wie auch von Mann eine grosse Rolle. Dann gibt es ganz selten Vaginalinfekte, die in Frühschwangerschaft dazu führen, dass eben das nicht gut kommt. Oder zum Beispiel auch Schilddrüsenprobleme. Dort vor allem die sogenannte Autoimmunerkrankung der Schilddrüse geht wirklich häufig auch mit Aborten in der Frühschwangerschaft einher. Oder bestimmte Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus. Oder sogenannte Fehlbildungen in der Gebärmutter. Also wenn es zum Beispiel so Myome hat, wo genau dort liegen, wo sich die Schwangerschaft dort einnisten. Oder wenn es so ein Septum hat, also wie eine Trennwand. Und sich
in der Gebärmutter?
Das gibt es, das heißt so Uterus subseptus. Also solche Sachen spielen natürlich auch eine Rolle, anatomisch.
Du, wie ist es? Gell, mit meinem Progesteron, mit meinem Gelbkörperhormon, ist das nicht einfach eine Gelbkörperschwäche?
Also klar, dort ist natürlich das eben auch die ganz frühen Aborte, die man vielleicht nicht erfasst. Wenn man zum Beispiel, es hat befruchtet gegeben, es hat sich wohl einnisten und dann blüht die Schleimhaut wie ab, weil sie einen Progesteronmangel hat, also weil sie eben nicht stabil ist.
Und der Gelbkörper ein bisschen geschwächelt hat in diesem Monat.
Genau, aber die erfassen wir natürlich nicht erst in der 6. Woche.
Alles klar.
Ja.
Also wie andere Risikofaktoren, so lifestyle-mässig, sind sicher auch Drogenkonsum, oder?
Ja, das sind Drogen, Nikotin, Alkohol.
Mhm. Und Koffein ist auch immer so eine Frage, wie viel Koffein mag es leiden?
Dort ist selbst, gibt es immer so eine Zahl in der Literatur, 300 Milligramm pro Tag. Und dann kann man sich vielleicht nicht so viel vorstellen.
Nee, das sind etwa 3 Tassen, die verträglich sind und nachher muss man...
Genau. Wenn man sagt, man nimmt immer Latte Macchiata, wo irgendwie 3/4 Milch ist, ist es natürlich
ein bisschen anders.
Also es sind wirklich die ganz starken
Kaffees.
Espressi. Ja. Mhm. Zum Stress gibt es keine Studie. Also wenn jemand total gestresst ist, es gibt ja auch im Krieg oder auf der Flucht Schwangerschaften. Mhm. Also das kann man natürlich nicht gut mit Studien bewerten.
Aber die Endometriose, das haben wir schon in der Fall gehabt, das spielt schon auch eine Rolle.
Die Endometriose, dort ist das Fehlgeburtsrisiko, man sagt, vor allem bei denen, die nicht so fruchtbar sind und Endometriose haben, ist es sicher erhöht. Oder solche, die in Gebärmutter innen Endometriose haben, also sogenannte Adenomiose. das kann der Risikofaktor sein, ja, für eine Fehlgeburt, die frühe Schwangerschaft. Wenn man hat aber gesehen, dass fruchtbare Endometriose-Patienten die haben nicht unbedingt ein höheres Risiko für einen Abort erleiden.
Also genau. Dr. Google nicht fragen, genau. Wenn man Endometriose hat. Und du machst auch In-vitro-Fertilisation, also wo man ein bisschen nachhilft.
Genau.
Zum Schwangerwerden gibt es dort Daten dazu?
Dort ist es manchmal noch schwierig zu sagen, ist es jetzt tendenziell, weil die Frau älter ist als Kinder. Wir haben ja ältere Schwangere im Kinderwunschzentrum, ja. Vielleicht als jemand, der spontan schwanger wird. Ob es das ist der Grund, warum es vielleicht nach IVF ein bisschen mehr Fehlgeburten gibt. Oder vielleicht auch, weil die so extrem intensiv monitorisiert sind. Die wissen haargenau, dann war Befruchtung, dann kann ich jetzt erstmal einen Test machen. Also man erfasst auch die ganz frühen Schwangerschaften.
Wo man sonst nicht würde
sehen. Also manchmal ist das vielleicht ein Bias, da weiss man nicht genau, ist es jetzt, ich glaube nicht, dass es nur unbedingt nach der IVF-Therapie per se ist.
Bias.
Aber die Rita ist ja, hast du gesagt, Flugbegleiterin. Die ist ja so viel in Höhen, wie sagen wir?
Höhen.
Genau. Und dort weiss ich einfach, ja, dass man auch jemanden gefragt hat, im Skifahren darf man auf 4'000 Meter. Gibt es dort Studien zu der Höhe?
Es gibt, glaube ich, so ein bisschen ältere Studien, mal mit finnischen Flugbegleiterinnen, muss ich mich erinnern, wo man sieht, dass die sind geflogen in Frühschwangerschaft versus die gerade eine Pause hatten und nicht müssen fliegen, dass die zum Beispiel ein schlechtes Outcome hatten, also mehr Aborten, die Fliegenden. Und, aber wir haben es, glaube ich, dann nochmal wirklich revidiert und gesagt, ja, also sicher würde ich nicht sagen, es gibt ein generelles Flugverbot, wenn man in Schwangerschaft, also wenn man früh schwanger ist, besonders nicht, auch nicht bei diesen Kurzstrecken, früher geht man nicht so in die Riesenhöhe.
Ja, ja. Und lang auch. Ja.
Und dann sage ich immer, die zurückkommen von den
Honeymoons.
Von den Honeymoons und schwanger zurückkommen, das gibt es ja ganz viel auch, und die fliegen ja meistens so auf Bali oder Malediven, das sind auch Langstreckenflüge. Also.
Ich habe ganz viele Fragen. Die Rita hat ja jetzt den Abort eigentlich wirklich spontan gehabt. Also man hat nichts, also ja, man hat ja sie eine Woche warten. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, den Abort festzustellen? Sie hat jetzt eigentlich gewusst, dass sie schwanger ist und man hat es dann gemerkt, aber was ist da noch?
Also, du meinst Therapie, also man kann abwarten natürlich, und abwarten, bis es wirklich so eine spontane Ausstossung gibt, wenn sie schon ein bisschen blüten. Jetzt zum Beispiel bei einer Missed Abortion und man schaut wirklich nochmal, es ist wirklich nicht gewachsen, es hat weiterhin einen Herzschlag und absolut null Blutung. Dann ist es so, dass man zum Beispiel auch medikamentös, so mit Prostaglandin, eben machen, dass der Gebärmutter sich zusammenzieht und das Schwangerschaftsprodukt wie ausstößt. Der Erfolgs, oder sagen wir, die Ausstossungsrate ist natürlich am höchsten, weil es vielleicht schon so ein bisschen Begriff ist, zu blüten und so, aber auch bei der Missed Abortion hat man quasi fast 80% so, dass das klappt mit medikamentöser Therapie. Und wenn es natürlich nicht wird klappen, hat man noch chirurgisch mit dem Absaugen die Möglichkeit. Und das ist ja der recht sichere Weg, dass, es, dass man das Schwangerschaftsprodukt dann, das hat. Genau. Beim Spätabort ist es ein bisschen anders. Da kann man nicht medikamentös das machen oder auch nicht mit dem Absaugen.
Tut man es dann gebären?
Dann tut man es dann gebären, genau. Ja. Da tut man einleiten. Ja. Und das sind natürlich dann auch emotional sehr, sehr bewegende Momente auch für mich als Ärztin. Und da gibt es aber wirklich ganz gute Trauerbegleitungen und auch so Vereine, Sternchen zum Beispiel, die grosse Hilfe anbieten.
Ja.
Rita, hat sie davor gehabt, wieder schwanger zu werden? Oder wie schnell kann sie nach so einem Abort wieder schwanger sein?
Also eigentlich kann man im nächsten Monat, wenn man sieht, ich empfehle meistens, dass man nochmal nach der Mens einen Schwangerschaftstest macht. Wenn der negativ ist, ist man eigentlich sozusagen wieder ready. Und der Körper ist wieder bereit für eine nächste Schwangerschaft. Das heisst, man muss überhaupt nicht irgendwelche Monate abwarten.
Mhm. Also wir würden sicher noch ein bisschen aufpimpen, gell?
Ja, ich würde sagen, die Zeit noch gerade nutzen, für wirklich den Körper, nicht nur wegen dem nächsten Baby von der Rita, sondern auch für sie selber, dass sie wirklich maximal fit ist für die nächste Schwangerschaft. Sicher ein Supplement. Man kann sehr gut die Produkte nehmen, die auch für die Schwangerschaft schon konzipiert wurden. Die haben meistens Eisen drin, Folsäure, Zink, Vitamin C ist auch sehr, sehr wichtig. Und auch ganz wichtig Beta-Carotin. Also das ist ja die Vorstufe vom Vitamin A, wo eigentlich man nicht zu hoch dosiert sollte nehmen in der Schwangerschaft.
Mhm. Aber gleich wichtig
ist gleich sehr wirklich wichtig. Also wenn du zu wenig hast, ist auch nicht gut. Die Lösung ist auch dort einmal der Rüblisaft. Also, oder einfach Beta-Carotin als Supplement. Einfach natürlich gut eingestellt, nicht überdosiert. Quasi das Nest und der Körper von dieser Rita.
Der Boden.
Ja, der Nährboden, wie gut gestärkt ist für die nächste
Schwangere. Ja, es ist gleich noch erstaunlich, wie viel einfach nur auf die Folsäure schauen. Ja. Und sowohl Mutter als auch eben das werdende Kind brauchen ja die Nährstoffe, die sind essentiell. Und in der Schwangerschaft hat man auch als Frau einen erhöhten Bedarf. Und dort werden auch die Spurenelemente wie Zink und Selen oft vergessen. Und Jod, das haben wir schon in einer Folge
gehabt. Genau, Jod, ja.
Bei der Thea, wie wichtig Jod ist für die embryonale und fetale Entwicklung.
Ja. Und also heutzutage finde ich auch, es gibt ja Präparate, wo wirklich Kombipräparate, die sehr gut
sehr breit
sind. Also nicht nur nur reine Folsäure.
Ja, wir geben auch Omega-3-Fettsäuren schon, gerade am Anfang. Jetzt,
ich denke, wenn sie nicht irgendwie 6 verschiedene Supplemente haben, dann kann man so gut schauen, wo ist jetzt alles ein bisschen zusammen, mit inklusive Folsäure oder in welchem Tablettchen.
Mhm. Und da kann eben zum Beispiel die Schwangerschaftspräparate selber kann man auch schon vorher nehmen. Es spricht wirklich nichts dagegen, die schon bei Kinderwunsch. Und ich finde einfach immer auch ein bisschen der Fokus. Ich finde es aber noch heilsam, nicht den Fokus unbedingt auf das nächste Kind zu legen, sondern einfach mal auf sich selber, sich selber stärken, auch über den Verlust hinwegzukommen und wirklich parat sein. Mhm. Was noch wichtig ist, das bringen wir dann vielleicht mal, wenn jetzt die Rita vermehrt Fehlgeburten hat, gell, das ist dann, glaube ich, ein habitueller Abort.
Genau, das Thema habe ich mir aufgespart, das würde natürlich jetzt den Rahmen sprengen, ich glaube schon am Schluss. Und aber auf das komme ich ganz sicher in einer der nächsten Folgen noch zu reden.
Dort würde ich dir unbedingt noch erzählen, was Schwermetall...
Erzähl es noch nicht.
Nein, aber die ganze Schwermetall-Thematik, Haarmineralanalyse oder sonst Analyse von den Schwermetall, was die für eine Rolle spielt. Aber ich denke jetzt bei der Rita, das wäre jetzt auch übertrieben. Das ist jetzt noch einmal passiert, gell? Das ist jetzt vorher auch noch nie passiert.
Nein.
Und dann ist die Chance eigentlich gut, dass es das nächste Mal klappt.
Ja, dass sie wieder eine Fehlgeburt hat, ist eigentlich ungefähr 25%.
Ah, okay.
Also klar, sie ist natürlich jetzt ein bisschen vorgeschritten im Alter mit 37, aber ich kann gleich noch sagen, es ist wirklich...
Aber wir können die Rita eigentlich heilen und schauen, dass der Partner gut zu ihnen schaut.
Ja. Und ich freue mich wirklich, dass die da mitgemacht bei diesem emotionalen Thema. Und ich denke wirklich, dass wir über die wiederholte Fehlgeburt müssen reden. Und du bekommst ganz sicher Sprechzeit. Dann in
meinem Fall. Ich bereite mich schon vor. Emotional.
Ja. Gut. Ja. Also, danke. Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.